auf der Erde alleine zu ihnen. Du bist weit weg im Himmel, sondern du hast versprochen, Jesus, dass du mitten unter uns bist. Wenn wir uns in deinem Namen versammeln, Herr, wir danken dir, Heiliger Geist, dass du jetzt hier bist, dass du anwesend bist, dass du uns beleben willst, dass du uns mit deinem Geist durchdringen willst, Herr. Gott, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass wir dich dafür anbeten und preisen dürfen, dass du uns gerettet hast. Dass du uns neues, ewiges Leben geschenkt hast. Oh Gott, wir gebühren all unser Lob, alle Ehre, alle Macht.
Мы славим Тебя, Господь, мы славим Твою честь, мы славим Тебя, Господь, Ты с нами. В общем, только потому, что пока нет паузы.
Аллилуйя, Иисус. Würdig, würdig, würdig. Würdig bist du, Lamm Gottes, würdig bist du, Jesus. Alpha und Omega, Anfang und das Ende. Herr, wir dürfen leben, weil du uns zuerst geliebt hast. Ich danke dir, Herr, für deine Liebe. Ich danke dir, dass du am Kreuz alles hingegeben hast. Um uns zu erlösen, Herr. Halleluja, Jesus. Halleluja. Du bist wieder, deine Liebe macht uns frei. Halleluja. Du bist Gott, der uns heilt.
Ja, Господь, который нас освобождает от немощи.
Ja, Rafa, der Gott, der uns heilt.
Ты тот Господь, который нас вылечивает, okay. Освобождает.
Okay.
Спасибо тебе, Господь.
Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя. Амин. Амин. Аллилуйя. Окей, пройдем ли кино? А ли кино на форму?
Дети, выйдите все вперед.
Alle Kinder, wo seid ihr?
Дети, будем молиться за вас.
Alle Kinder vorne? Elias, komm. Genau. Wer fehlt noch?
Stopp.
Du hast auch mit über. Du kannst auch hier, aber bleib, weil hier der Bier ist noch an. Okay, lass uns unsere Kinder segnen.
Давайте мы помолимся за наших детей.
За Kinder, die wir brauchen für unsere Zukunft.
Детей, в которых мы нуждаемся, которые нам нужны для будущего, для нашего будущего.
Wir danken dir, Vater, im Namen des Jesus. Du bist der mächtige Vater.
Мы благодарим Тебя, Отец, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мы благодарим Тебя, Отец, за этих детей. Мы благодарим Тебя за каждого отдельного ребенка. Ты знаешь каждого отдельно. Ты знаешь сердце каждого ребенка.
Du kennst die Wünsche und die Sorgen.
Ich желания, ich заботы.
Segne sie, Vater, ja. In der Schule, im Kindergarten.
Благослови, Господь, их школу, детский сад.
Beschütze sie auf ihrem Weg, Vater.
Защищай их.
Wir danken dir, Vater, Herr, im Namen des Jesus. Du bist der mächtige Vater, Herr. Gib ihnen Kraft, Vater, Herr. Gib ihnen einfach deinen Segen, Vater, Herr, dass sie dich weiter preisen können, Vater, im Namen des Jesus. Wir danken dir, Vater.
Благодарим тебя, защищай их, мы надеемся на тебя, благодарим, Господь.
Danke dir, Vater, Herr. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Das ist total komisch, so eine Pause machen. Man möchte eigentlich so weiter erzählen. Das kann ich weiter mal verstehen. Okay, wir danken dir, wir danken euch für Lobpreis. Und dann würde ich das Wort an Christian übergeben. Ich hoffe, du kommst mit der Übersetzung, mit den Pausen auch machen, zurecht.
Satz für Satz.
Habt ihr nicht die Gabe der Sprachauslegung?
Ich habe nämlich keine große Erfahrung.
Wenn man mittlerweile hinterherkommt, wir können es auch tauschen ein bisschen.
Ja?
Ja. Ja, okay. Okay. Krank aus, oder?
Nein.
Kam jemand im Gottesdienst und fragte den Pastor, hast du was an der Backe? Ja, ein Mikrofon.
Du hast ein Zeugnis.
Na komm.
Dann fange ich an. ich war am Donnerstag dienstlich unterwegs mit dem Auto und war auf dem Heimweg und ich hatte ein Auto überholt gehabt, also links, ist ja auch nicht immer normal links, und ich bin ihm dann hinterher gefahren und auf einmal, also es geht die Kurve so nach rechts und er fährt geradeaus und er fährt, also die Leitplanke war schon sehr nah an seinem Auto, vielleicht, keine Ahnung, so Abstand, und hat nach rechts schnell rübergezogen. Und ich habe es gar nicht so schnell gecheckt, weil man ist irgendwie in seinem Autofilm drin. Und ich danke Gott dafür, dass er nicht irgendwie gegen die Leitplanke gefahren ist oder irgendwas, weil ich hätte, glaube ich, nicht so schnell reagieren können, beziehungsweise er hat gebremst und wäre irgendwas anderes dann passiert. Also ich danke Gott dafür. Und mir ist irgendwie aufgefallen, weil ich öfter mal unterwegs bin mit dem Auto, dass man muss mit dem Auto immer sehr vorausschauend fahren. Man muss immer gucken, wer möchte angreifen, sozusagen. Ja. Wer hat Lust? Ich hatte 2 Wochen vorher auch einen Unfall, da ist mir jemand von links in die Seite reingefahren. Und eigentlich hatte ich Vorfahrt, aber er hat auch gedacht, aber es... Und wenn ich jetzt im Nachhinein die ganzen Sachen zusammen addiere, wenn ich immer irgendwie angegriffen wurde von Autofahrern, möchte ich fast so einen Vergleich sagen, wie dass Christen auch angegriffen werden. Ne? Also man läuft immer so halt für sich und kommt immer so ab und zu mal von links eine Scheibe, von rechts eine Scheibe. Ja? Man sieht es nicht mal gleich sofort, aber es sind auch Angriffe halt. Ne? Beim Auto sieht man das sofort, okay, Böhle, kaputt. Und beim Menschen sieht man es eigentlich dann mehr oder weniger auch später, halt, ne? Die Angriffe oder die Verletzungen oder die Probleme dann, die danach daraus entstanden sind. Also würde ich eigentlich einfach sagen, immer vorausschauend als Christ agieren. Ja, vorausschauend laufen, vorausschauend fahren, damit man den Angriffen von Satan immer einen Schritt vielleicht ausweichen kann oder zumindest weiß, okay, jetzt habe ich eine Böhle bekommen. Das ist ja auch nicht immer so klar, dass man merkt, oh, ich bin jetzt angegriffen worden.
Das ist ja manchmal auch das, was man zu spät meistens dann sieht.
Schön. Im Psalm 107, da wird überschrieben mit Danklied der Erlösten. Und da heißen die ersten Verse: Dank dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte lehret ewig. So sollen sagen, die durch den Herrn erlöst sind, die er aus der Hand des Feindes erlöst hat. Und dann kommt dieser Abschnitt immer wieder in dem Vers, in dem Psalm vor: Die sollen dem Herrn danken für seine Güte, für seine Wunder, die er an den Menschen tut. Und dann wieder ist die Rede von Menschen, die in der Wüste waren, nicht wussten, wo sie hingehen sollten, keinen Plan hatten. Und dann schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er half ihnen aus ihren Ängsten und führte sie aus der Finsternis. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte, für seine Wunder, die er an den Menschen tut. Geht weiter. Sie wurden geplagt wegen ihrer Übertretungen und Sünden. Sie haben Mist gemacht und litten selber darunter. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er half ihnen aus ihren Ängsten. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschen tut. Und ich wollte euch nur mal als Einstieg daran teilhaben lassen. Ihr habt es vielleicht gemerkt, dass meine Frau und ich sehr gerne den Herrn anbeten. Wir werden nicht dazu geknechtet, wir werden auch nicht dafür bezahlt. Wir hatten auch keine Eltern, die uns gezwungen haben, in den Gottesdienst zu gehen. Wir haben es immer freiwillig gemacht. Wir haben 20 Jahre, wir beide fast ungefähr zeitgleich, wir haben 20 Jahre vollkommen ohne Gott gelebt. Also aus unserer Perspektive. Gott hat uns natürlich immer gesehen. Wir haben überhaupt nicht ohne Gott gelebt, aber wir haben nichts von ihm wahrgenommen. Wir haben seine Stimme nicht gehört, seine Liebe nicht gespürt. Wir wussten nicht, was wir einen Vater haben. Und ich glaube, echter Lobpreis, echte Anbetung, das trägt Gott den Menschen auf, die etwas erlebt haben. Da heißt es, sie schrien zu Herrn in der Not, der befreite sie. Die sollen dem Herrn danken. Jesus hat kein Interesse an einem Lippenbekenntnis. Jesus hat kein Interesse an Menschen, die auch sich müde aufmachen und mal einen Gottesdienst besuchen, damit sie kein schlechtes Gewissen haben. Und dann setzen sie sich da hinten in die letzte Reihe, damit der Pastor sie auch sieht. Und dann singen sie ein bisschen mit und denken, ja, Gott wird hoffentlich mit mir zufrieden sein. Das hat nichts mit Lobpreis zu tun. Ja? Sondern Lobpreis ist etwas, was aus deinem Herzen als Reaktion kommt, weil Gott etwas zuerst getan hat. Und deswegen ist Lobpreis Gnade, ein Geschenk, etwas, was wir gar nicht selber hervorbringen können. Ich glaube, was wir nur tun können, ist, wir können uns ausstrecken und sagen, Gott, bitte begegne mir. Gott, komm in mein Leben. Wir können ihn um Hilfe bitten, wir können ihn bitten, dass er uns begegnet. Wenn er uns begegnet, dann lernen wir ihn preisen. Das ist Lobpreis. Wir sollen ihn preisen für die Wunder. Anbetung ist dann noch eine Ebene tiefer, was wir am Ende hatten. Würdig ist das Lamm. Würdig ist das Lamm. Und ich glaube, wahre Anbetung, die ist nur möglich, wenn wir Gott sehen. Das heißt, wie kann ich Gott sehen? Ja, du kannst Gott sehen. Amen. So wie Johannes, du kannst ihn sehen mit den Augen deines Herzens. Jesus hat gesagt, selig sind die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Ist doch normal, Gott zu sehen, oder? Ja. Mit dem Herzen, wenn du ein Herz hast, was gereinigt worden ist durch das Blut von Jesus. Ich will euch mal Offenbarung 5 lesen. Der Johannes, der hat was gesehen. Er sagte, danach schaute ich auf und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Der Johannes, der hat den Geist gesehen. Und er sah, wie Anbetung im Himmel stattfindet.
Auch Jesaja, der hat es mal gesehen in Jesaja 6. Da heißt es, ich sah den Herrn hoch erhoben auf seinem Thron sitzen. Kennt ihr Jesaja 6? Und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Und dann fiel er so nieder und sagte, heilig, 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 hat die Engel gesehen. Ich glaube, wahre Anbetung, vor Gott niederzufallen. Anbetung heißt, wir fallen nieder vor Gott. Wenn ich einfach so vor einer Wand niederfalle und die anbete, das macht keinen Sinn. Ja. Oder vor so einem Pult. Wenn du niederfällst vor Gott, dann fällst du nieder vor dem König aller Könige. Und das kann man nur, wenn man erleuchtete Augen des Herzens bekommen hat. Und darum darf man beten, dass man sagt, Heiliger Geist, komm, lass mich den Vater sehen. Das ist ein gutes Gebet. Gott möchte nicht, dass du blind bist. Er möchte nicht, dass du im Dunkeln rumtappst. Er möchte, dass du ihn sehen kannst. Er, betet Paulus in Epheser 1, gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr sehen könnt. Amen. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, wozu Gott euch berufen hat. Okay, ich lese mal aus Offenbarung 5, dass Gott uns ein bisschen die Augen öffnet. Was Johannes gesehen hat, das ist ja aufgeschrieben, damit wir daran teilhaben können. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wenn ich Offenbarung lese, was laut lese, dass ich denke, was für eine Gnade, dass wir es aufgeschrieben bekommen haben, nicht? Was für eine Gnade, wir müssen nicht, oft habe ich gebetet, ja, und habe gesagt, Jesus, ich will dich nur einmal sehen. Aber es ist eigentlich gewaltig, Johannes fängt seine Offenbarung an und sieht Jesus, er hat ihn gesehen. Er hat ihn gesehen. Und als ich sah ihn, ich drehte mich um, Entschuldigung, ich springe nochmal zu Offenbarung 1, ja, ich gehe und komme dann gleich zu Offenbarung 1. Ich drehte mich um, nach der Stimme um zu sehen, wer mit mir redet. Und als ich mich umdrehte, sah ich 7 goldene Leuchter. Das ist Offenbarung 1, Vers 12. Und mitten unter den 7 Leuchtern sah ich einen, der einem Menschensohn glich, bekleidet, mit einem knöchelnen Gewand um die Brust, mit einem goldenen Gürtel gegürtet. Sein Kopf und seine Haare waren weiß wie Wolle. Tatsächlich, Gott ist der Mann mit den weißen Haaren. Aber nicht so langweilig, sondern sehr, sehr kühn, was wir jetzt hier gleich sehen. Nicht ein Mann, ein alter, klappriger Typ, ein Opa mit Stock, der ein bisschen zittert schon. Sondern wie heißt es? Sein Kopf und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee. Also wie ganz klarer Schnee, oh, hast du es ja, super. Und seine Augen wie eine Feuerflamme, das unterscheidet sich plötzlich sehr von dem alten Mann, dem Klapprigen. Er hatte Augen wie Feuerflammen, der guckt uns an und das brennende Liebe in den Augen von Jesus. Augen wie eine Feuerflamme. Und das ist ja sehr bildlich gesprochen. Und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht. Und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Es muss krass ausgesehen haben. Das war ein gigantisches Licht, was ein Leuchten aus den Augen. Die Füße leuchteten, ein goldener Gürtel, ein weißes Gewand, diese feurigen Augen, so ganz strahlendes Haar. Also es war auf jeden Fall eine Lichtgestalt, die Johannes da gesehen hat. Und dann geht's noch weiter. Und er hatte 7 Sterne in seiner rechten Hand. Und aus seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Wow. Als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen hin wie tot. Halleluja. Johannes hat eine Offenbarung bekommen und die hat ihn echt zu Boden geworfen. Die hat ihn echt geflasht, würde ich mal sagen. Er hat eine Offenbarung von Jesus bekommen. Und er sah sein Angesicht, das leuchtet wie die Sonne. Und findest du wunderbar, er liegt auf seinem Angesicht wie tot, ist total überwältigt von der Gegenwart Gottes. Und dann kommt Jesus und legt seine rechte Hand auf ihn und sagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Und das habe ich immer so erlebt, wenn du der Heiligkeit Gottes begegnest, wenn du dem allmächtigen Gott begegnest, das Erstaunliche ist dieser allmächtige Gott.
ist nicht der Gott, der uns mit seiner Kraft und Macht platt machen will oder beeindrucken oder einschüchtern will, sondern er ist der Gott, der uns seine Größe und seine Macht zeigen will und dann sagt, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, hab keine Angst, denn meine Größe und meine Macht, die will ich zu deinen Gunsten einsetzen, nicht gegen dich. Meine erste Offenbarung, die ich von Gott erhalten habe, als ich 20 Jahre alt war, im April 1992 war das. Da ging ich als vollkommener Heide in eine Gemeinde in Kirche am Südstern in Berlin-Kreuzberg. Und mein letztes Erlebnis war 3 Monate zuvor, wo ich da einmal kurz in diesen Gottesdienst mit einem Freund reingegangen war. Und ich bin wieder rausgegangen und ich habe mich lustig gemacht über die Christen. Ich habe mich mit meinem Freund zusammen in das nächste Café gesetzt, habe mir auf die Schenkel geschlagen. Ich weiß es noch, wie wir uns auf die Schenkel geschlagen haben und uns kaputt gelacht haben. Wie krank kann man sein, dass man sich da so in der Gruppendynamik versammelt und die Hände hebt und irgendwelche kaputten Lieder singt, zu jemandem, der gar nicht da ist. Ja, und dann machen wir alle heute die Kneppe, wir fühlen uns alle wohl. Wir haben auch gesessen, wisst ihr, Gott, ich war ein vollkommener Atheist und hat mich sogar über Christen lustig gemacht. Und der Name Jesus, der hat in mir nicht Liebe hervorgerufen, sondern durch die dämonischen Belastung, die da in mir war, der Name Jesus, der war sogar abstoßend für mich. Ich weiß das noch, wie ich Leute gesehen habe, die eine Wandergitarre hatten, so von Pfadfindern, und da hatte einer, ein Bekannter meines Bruders hatte auf der Wandergitarre einen Sticker, Jesus liebt dich. Und als ich dieses Jesus liebt dich sah, da war immer diese Reaktion in mir, als ob ich mich übergeben muss. Krass. Wirklich. Ich hatte mich auch mit Okkultismus, weil ich habe Astrologie gemacht, ich habe selber Horoskope erstellt, ich habe ein bisschen gekifft, ich habe geklaut, ich habe, sage immer so, ich habe alle 10 Gebote gebrochen, aber ich war kein schlimmer Verbrecher, ich bin noch nicht eingeknastet worden. Das sage ich mal, ja, eigentlich ein relativ normaler Berliner, ne? Also ich war nicht der Schlimmste von. So leben die meisten Berliner Jugendlichen, ja? Ich war auf einem der besten Gymnasien, ich war noch nicht auf der Hauptschule. Ich habe mich drin geliefert, was für Leute wir heute zu tun haben, da gibt es ja ganz andere Kaliber, ne? Die weiß ich nicht, die 16-Jährigen hier in Neukölln, ich glaube, die Hälfte der Araber laufen mit Waffen rum wahrscheinlich, ne? Keine Ahnung, was hier so abgeht. Aber so bin ich da nochmal reingegangen. Und dann kam Gott mit seiner Liebe und hat mich einfach überschüttet. Ja, ich kann das nur so beschreiben, ich saß da ganz hinten, bin viel zu spät zu diesem Gottesdienst und dachte, ich gehe nochmal rein, hole ich meinen Freund ab, ich gucke nochmal, der hatte mir erzählt, da ist ein amerikanischer Prediger, erzählt ganz toll aus der Bibel. Und wenn ich zufällig auf dem Nachhauseweg an der U-Bahn-Station Südstern vorbeigefahren bin, sonst wäre ich da nicht extra hingegangen. Ja, bin ich ausgestiegen, habe gesagt, halb neun, vielleicht kriege ich noch was mit. Dann hast du den letzten Rest der Predigt mitgekriegt und dann haben die einen Altarruf gemacht. Und das war auch keine Evangelisation. Der Aufruf war ein Aufruf, dass prophetische Fürbitter nach vorne kommen sollen und diese Gebetssalbung empfangen sollen. Ich saß da ganz hinten, ich habe das nicht begriffen, aber als ungefähr 600 Menschen damals in dieser großen Kirche anfingen, Gott anzubeten, da habe ich gemerkt, wie der Friede Gottes in den Raum kam und wie Gott seine Liebe über mir ausgegossen hat. Und dann hatte ich so einen Moment, deswegen fällt mir das ein, wo ich vor Gott stand und einfach gesehen habe, er ist der Allmächtige. Er ist vollkommen Liebe, aber er ist riesengroß und ich habe mich gesehen, so klein wie eine Ameise im Verhältnis. Und ich habe gesehen, dass ich vor ihm nackt bin, dass alles vor ihm offen ist. Und es war so erstaunlich, dass ich auf der einen Seite diese Offenbarung hatte, vollkommen Liebe. Vollkommene Liebe. Auf der anderen Seite vollkommene Macht. Und er mir dann nicht sagte, du hast alles falsch gemacht, jetzt werde ich dich fertig machen. Sondern dass er mir sagte, ich bin das Alpha und das Omega. Der Anfang und das Ende. So wie Jesus da in Johannes begegnet, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel des Totenhauses und des Todes. Und er war einfach da und sagt, ich bin es. Ich bin der Grund. Ich bin der Anfang und das Ende. Ich bin der, wofür du lebst. Und als vollkommener Heide
stand ich da und habe ausgerufen, Gott, das ist das, was ich immer gesucht habe. Das wusste ich im Moment. Das, was ich wirklich gesucht habe. Wofür lebe ich? Was ist Liebe? Wofür der ganze Krampf hier? Ja? Plötzlich war mir klar, er ist das Ziel. Diese Liebe, die hat er. Das ist das Ziel unseres Daseins. Und ich habe ausgerufen und gesagt, wow, das ist das, was ich immer gesucht habe. Und dann kam die Antwort vom Himmel, ganz klar. Das kannst du haben jeden Tag in deinem Leben. Das war die ganz klare Ansage. Und dann war meine Antwort, dass ich sagte, ja, das möchte ich. Das war Gottes Art, mir zu sagen, wenn du willst, werde ich jeden Tag für dich da sein. Und dann habe ich gesagt, ja, das will ich. Und dann sagt er, man besorgt eine Bibel und fang an, zu lesen. Das war der letzte Satz, den Gott mir so mitgegeben hat, neben dieser ganzen Offenbarung seiner Liebe, dass ich wusste, er ist Vater, er ist Liebe. Und er sagt, besorgt eine Bibel, fang an, zu lesen. Und dann habe ich mir dieses Buch besorgt, habe irgendwo aufgeschlagen, Johannes Evangelium. Dann habe ich erlebt, wie zu Hause in meinem Zimmer, als ich die Bibel das erste Mal in meinem Leben bewusst aufgeschlagen habe. Die Bibel, dieses Buch, das erste Mal in meinem Leben. Ich werde es nie vergessen.
Ich schlag da einfach irgendwo auf, sage ich, guck mal ein bisschen. Und dann
schlage ich auf und lese diese Worte. In Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Und als ich den ersten Satz las, dann kam wieder dieses Kribbeln, was ich da in der Kirche hatte. Mein Herz klopfte, das Kribbeln war da und ich merkte, wow, krass, dieser gleiche Gott ist jetzt hier. So habe ich das erste Mal in der Bibel gelesen. Ich gebe zu, das geht mir heute nicht immer genau so, aber damals war das der absolute Flash. Ich las die ersten Verse von Johannes und ich dachte, krass, wie hat er das gemacht? Wie funktioniert das, dass er das vor 2000 Jahren geschrieben hat und dass es so frisch jetzt in mein Herz reinsprechen kann? Das war absolut krass. Dann war ich bei Johannes 3, ich glaube ein oder zwei Tage später, und dann lese ich da, ich sage euch, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, dann kannst du nicht in das Reich Gottes kommen, dann kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Und dann sagt er etwas in mir, das ist es, was dir passiert ist. Du bist von Neuem geboren. Du bist von neuem geboren. Und so habe ich die ersten Erfahrungen mit Gott gemacht. Und als wir gerade hier am Klavier saßen, da habe ich mich so erinnert, wie Jesus mich dann als wahren Anbeter befreit hat. Wie er mich zur wahren Anbetung befreit hat. Wisst ihr, zu der Zeit war ich Jazzmusiker gewesen und ich wollte Jazzgitarre eigentlich studieren. Und meine Frau hat eine ähnliche Geschichte. Wir haben beide so eine Geschichte, dass wir instrumental Musik gemacht haben und wir haben nie gesungen. Ja, und ich selber war auch so, dass ich mich gefürchtet habe zu singen. Ich konnte meine eigene Stimme nicht ertragen. Ich habe mich die ersten 3 Monate nicht getraut, laut zu beten. Ich habe nie gesungen, meine ganzen Kinder. So, ich habe Jazzgitarre gespielt und habe mir sozusagen diesen musikalischen Stolz aufgebaut, der so sehr war, dass ich wie unter eine musikalische Bindung gekommen bin. Dass ich nicht frei singen konnte. Ich konnte kein Kind mehr sein, ja. Und es war was ganz Tolles. Ich weiß nicht, wer ein bisschen Jazzmusik kennt, ist das vielleicht. Das war bei mir so, wenn jetzt jemand Gitarre spielt, dann denkt man ja, Gitarre spielen, das ist so schön einfach, dann mache ich C-Dur und G-Dur, ne? Felix kann das auch. Wisst ihr? Das war ja nicht mein Ding. Ich hatte schon mit Bluesgitarre angefangen, Blues-Tonleitern und hier und dann mit Verzerrer und sowas. Und dann bin ich zum Jazz gekommen. Und dann ging es darum, immer kompliziertere Harmonien zu spielen. Und ich kann ehrlich sagen, bevor ich Jesus kennengelernt habe, habe ich auf der Gitarre nie einen normalen C-Dur-Akkord gespielt. Niemals. Das war mir zu niveaulos. Wirklich, ich habe nur solche 10 Major, 7 Kreuz, 9 Akkorde und sowas gespielt. Ja, wer jetzt mit Harmonie nichts anfangen kann. Nur sowas. Und die Bibel sagt ja, wenn ihr nicht umkehren, werden wir die kleinen Kinder, dann könnt ihr nicht ins Königreich Gottes kommen. Zu dieser wahren Anbetung. Ich glaube, wir alle brauchen diese Befreiung. Wir brauchen diese Befreiung, dass wir Gott sehen, wie er wirklich ist. Und dass von uns abfallen einfach all diese anderen Dinge. Dass wir mal wie tot zu Boden fallen. Dass wir mal wie tot zu Boden fallen und Jesus uns dann wieder auferweckt. Ich glaube ehrlich, dass jeder von uns mal solche Erlebnisse braucht mit Gott. Dass du solche Erlebnisse brauchst, wo du die Herrlichkeit Gottes so erlebst, dass dein Fleisch tot zu Boden fällt. Und ich weiß, dass ich heute hier sitzen kann, dass ich überhaupt Jesus anbeten kann. Das ist seine Gnade, weil er mir einmal begegnet ist. Ich habe mich erinnert vorhin an einen Moment, wie ich ganz jung im Glauben war. Und ich ging runter an den Frühstückstisch und ich hatte mir, zu der Zeit war ich Student und ich habe da, also jetzt ganz lange gefragt, ja, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Ich kannte Jesus, glaube ich, 3 Monate. Ging runter, habe mir ein Teechen gekocht, meine Eltern waren arbeiten, ich war allein im Haus, ja, mein Teechen gekocht, mein Brötchen aufgebacken und mich erstmal gemütlich hingesetzt und so war mein Ablauf, ein bisschen sitzen und dann so ein bisschen am Klavier spielen und Gott anbeten und in der Bibel lesen und dann mal gucken, ob ich Lust habe, zur Uni zu gehen. So, weil ich war damals in Psychologie eingeschrieben und war noch nicht an einer Hochschule angenommen für Jazzstudien, da habe halt viel E-Gitarre so geübt. Und dann sitze ich am Frühstückstisch und will kurz danken. Danke, Jesus, für diesen neuen Tag. Danke für mein Frühstück. Danke für den Tee. Und während ich so beten will, singt der Heilige Geist mir plötzlich ein Lied vor. Der hat damals auf Englisch zu mir gesungen. Und plötzlich höre ich dieses... Muss man hier lauter machen. Da höre ich plötzlich so eine ganz leichte Melodie. Speaks to me. Please be still and listen to. Das heißt also, wenn der Heilige Gott zu dir reden will, dann sei bitte still und höre einfach zu. Ja? Höre ich so diese Melodie und dachte, ach, es klingt ja nett, die Melodie. Und wollte so mein Brötchen abbeißen. Schön. Und dann war ich so, als ob Gott sagte, irgendwas drängte mich dazu. Na, Leute sagen dann immer, dass Gott sagte, ich hörte, es war der Heilige Geist, der drängte mich dazu. Ich dachte, nein, du frühstückst jetzt nicht. Du gehst jetzt nach oben und du spielst dieses Lied, was ich dir gerade vorgesungen hatte. Du gehst jetzt nach oben und kaufst die Gitarre und spielst dieses Lied. Und dann gehe ich nach oben und dann passiert da etwas. Wie so ferngesteuert, wie eine Marionette, war mein Impuls, spiele C-Dur zum ersten Mal in meinem Leben. Spiele C-Dur, nur drei Finger. Wer weiß, wie man C-Dur greift? Hier, ja, ein paar Leute wissen es. Spiele C-Dur. Und ich griff C-Dur und das Lied hatte der Heilige Geist mir genau in C-Dur, das ist die einfachste Tonart, die es gibt. Keine Kreuze, keine Vorzeichen. Der Heilige Geist hatte ganz klar in C-Dur dieses Lied gesungen. Und dann spielte ich dieses Lied. Wonder speaks to me, have you still listen to. Was sieht das erstaunlich ist, dass ich so 5 Minuten, 10 Minuten einfach nur immer wieder dieses spielte. Und die Gegenwart Gottes, die Liebe Gottes kam ganz sanft in mein Zimmer rein. Und es wurde mehr und es wurde mehr und ich konnte nicht mehr aufhören zu spielen. Und die nächste 3/4 Stunde habe ich da gesessen und habe dieses Lied gespielt. Und nach ungefähr 10 Minuten, die ich nur gesungen habe, when the Holy Lord speaks to me, wenn der Heilige Gott zu dir spricht, dann sei still und hör zu. Dann kam plötzlich ein Bildteil in diesem Lied. Und da ging, was Jesus zu dir sagen will. Also höre zu, habe ich 10 Minuten lang gesungen, hör einfach zu, was Jesus zu dir sagen will. Und dann kam der Bildteil. What Jesus wants to say to you, he wants to make you free. Wenn das passiert, dann müssen wir stehen. Aber was Jesus zu dir sagen will, er will dich frei machen. Er will dich frei machen. Was Jesus dir sagen will, ist, er will dich frei machen. Und wisst ihr, was passiert ist, als ich das gesungen habe, 1, 2 Mal, dann ist plötzlich mein Herz und mein ganzer Stolz, mein ganzer musikalischer Stolz einfach zerbrochen und ich fing an zu heulen und fing an zu heulen und fing an zu heulen. Und ich konnte nicht mehr aufhören zu weinen, weil die Liebe Gottes so stark mein Herz berührt hat. Und ich wusste, hey, ich darf frei sein. Ich darf ein Kind sein. Ich muss nicht kompliziert sein. Ich muss nicht mich selbst beweisen. Ich muss nicht anderen Leuten darstellen, wie toll ich bin. Sondern ich darf einfach hier in meinem Zimmer sitzen. Und ich darf Gott anbeten, im Geist und der Wahrheit. Und an diesem Tag hat Gott für mich diese Geschichte angefangen, wo ich wusste, das Wichtigste in meinem Leben ist, dass ich ein wahrer Anbeter bin. Das Wichtigste und Kostbarste in meinem Leben ist, dass ich Gott anbete nach dem Geist in der Wahrheit. Und Jesus sagt in Johannes 17,3, das ist das ewige Leben, dass ihr Gott erkennen dürft. Das ist seine Einladung. Gott sagt, jeder einzelne Mensch ist eingeladen, Gott zu kennen, wie er wirklich ist. Amen. Du bist eingeladen, dass du Gott kennenlernen darfst. Und wenn du sagst, ich kenne ihn noch nicht wirklich, ich habe noch nicht wirklich was mit ihm erlebt. Ich habe nicht so diese Kraft des Heiligen Geistes der Liebe erlebt oder sonst was. Dann darfst du heute sagen, wow, wenn diese Einladung mir gilt, dass Gott auch mich meint, dann möchte ich davon Gebrauch machen, dann möchte ich zu ihm kommen. Vielleicht kann ich euch das noch ein bisschen schmackhaft machen. Ich lese jetzt mal Offenbarung, Johannes, Kapitel 5. Und dann versuche ich noch ein bisschen zu predigen. Ich habe jetzt nur zeugnishaft erzählt. Kommst du einigermaßen mit der Übersetzung? Das ist sehr schwer. Sehr schwer. Okay. Danke für diese klare Antwort. Du kannst nicht zufällig helfen, in der Richtung nicht, funktioniert nicht, nein. Okay. Ja, dann müssen wir noch für einen Übersetzer beten. Halleluja. Ich lese jetzt mal Offenbarung Johannes 5, also Johannes Offenbarung Kapitel 5. Dann sah ich in der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch in- und ausbeschrieben, versiegelt mit 7 Siegeln, und ich sah einen starken Engel. Der rief mit lauter Stimme aus, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu lösen? Und niemand, weder im Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde, konnte das Buch öffnen und hineinsehen. Und ich weinte sehr. Das ist Johannes, der Apostel. Ich weinte sehr. Müsst ihr euch vorstellen, er hat eine Offenbarung, eine Vision und kriegt diese Szene mit. Und er fängt an zu weinen. Sagt Gott, warum ist denn niemand, der dieses Buch, er muss geahnt haben, es ist das Buch der Errettung, der Erlösung der Menschheit. Und es ist wie in so einem Moment, wo er denkt, es gibt keine Hoffnung, es gibt keine Erlösung für die Menschheit. Ich weinte sehr, weil niemand würdig gefunden wurde, das Buch zu öffnen, es zu lesen, noch seine Siegel zu brechen. Und einer von den Ältesten sagte zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine 7 Siegel zu brechen. Und siehe, inmitten des Thrones und der 4 lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten sah ich ein Lamm stehen, wie geschlachtet, und es hatte 7 Hörner und 7 Augen. Das sind die 7 Geister Gottes, ausgesandt in alle Welt. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, also vom Vater. Und als das Lamm das Buch nahm, fielen die 4 lebendigen Wesen und die 24. Ältesten vor dem Lamm nieder. Und jeder hatte Harfen und goldene Schalen voll Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet und hast uns für Gott mit deinem Blut erkauft aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen und hast uns für unseren Gott zu Königen und Priestern gemacht und wir werden herrschen auf der Erde. Amen. Wenn wir dieses Lied singen und sowas singen, würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm, dann ist es, glaube ich, nur möglich, wenn wir verstanden haben, diese Ehre, diese Herrlichkeit, diesen Ruhm, den Jesus verdient hat, dadurch, dass er bereit war, dieses vollkommene Opfer zu bringen. Er ist der Einzige,
im ganzen Himmel, auf der Erde und unter der Erde, der würdig ist. Amen. Ihr müsst euch vorstellen, dass Johannes der Täufer, als Jesus ins Fleisch gekommen war, eine Offenbarung von Jesus hatte, dass er sagte, wer bist du, dass du zu mir kommst, dich von mir taufen zu lassen? Ich bin nicht mal würdig, einen Schnürsenkel zu öffnen, würde man heute übersetzt sagen. Johannes der Täufer, ein Prophet, von Geburt an vom Heiligen Geist erfüllt, sagt, ich bin nicht würdig. Ich bin nicht würdig. Ich glaube, wir alle, wir gehen recht leichtfertig, weil wir es nicht anders gewohnt sind mit Gott um und wir singen dann ein paar Lieder. Aber wenn wir diese Szene lesen, glaube ich, dass wir alle es nötig haben, mehr von der Herrlichkeit des Himmels erfasst und bewusst zu werden, oder? Ich habe selber diese Sehnsucht. Ich merke manchmal, wenn du 20 Jahre jetzt dabei bist und du bist Pastor, es kann dir passieren, dass du bestimmte Dinge relativ professionell abhandeln kannst. Auch Lobpreis machen. Wir singen mal noch ein Lied. Aber ich möchte erfasst werden von dieser Offenbarung, Jesus zu sehen und sagen, würdig. Würdig ist das Lamm. Und sie nahmen ihre Kronen und haben die niedergeworfen. Lese ich vielleicht noch zu Ende, weil es so stark ist. Und ich schaute, da hörte ich eine Stimme vieler Engel rings um den Thron und um die vier lebendigen Wesen und um die Ältesten her. Und ihre Zahl war 10.000 mal 10.000 und 1.000 mal 1.000. Wer kann das schnell ausrechnen? 1.000 mal 1.000 ist 1.000.000. Ja? Und 10.000 mal 10.000. Es waren sehr viele Engel. 100 Millionen Engel oder sowas, was ist 10.000 mal 10.000? Also mindestens 10 Millionen Engel. Nur mal kurz die Optik, um sich das vorzustellen, dass da ungefähr 10 Millionen Engel mal versammelt waren. Hä? 100 Millionen. 10.000 mal 10.000 ist 100 Millionen? Ja, oder 1 Milliarde, okay. Und wenn man die 100 Millionen zu den 1 Million, also es waren sehr, sehr viele Engel. Sehr, sehr viele Engel. Ich empfehle euch mal, wer bei Google ist, gebt mal die Version How Great is Our God ein. Haben wir jetzt letztens gefunden. How Great is Our God gibt's von der Konferenz Passion 2012. Haben sie in Amerika eine Versammlung gehabt mit 60.000 Leuten und da sehen sie es auch einmal auf Russisch. Da sehen sie dieses Lied gemeinsam auf einer Bühne, ungefähr 30 Worshipper oder so, afrikanischer Chor, sehen sie dieses Lied auf Indonesisch, auf Englisch, auf Spanisch, auf Russisch und am Ende noch auf Chinesisch. Und das alles gemischt. Und dort kommt etwas, das merkst du, ne? Da kommt etwas genau von dieser Salbung rüber, die dann noch Nahrung ist. Also mir geht's immer so, ich brauche es ab und zu mal, so mal 60.000 Leute mir zu sehen. Weil wenn du dir vorstellst, da standen einfach mal 10 Millionen Engel. 100 Millionen, Entschuldigung. Einfach mal 100 Millionen Engel, ist doch krass, oder? Ich meine, so weit kannst du nicht gucken. Wir sehen so eine Rainer-Bunke-Evangelisation. 1,5 Millionen sind viele. 100 Millionen Gestalten, so weit du gucken kannst. Und was machen die? Ich schaute, da hörte ich eine Stimme, viele Engel rings um den Thron. Ihre Zahl war 10.000 mal 10.000, 1.000 mal 1.000. Und sie sagten mit lauter Stimme, würdig ist das Lamm. Hey, wie muss das gekommen haben, wenn 100 Millionen Engel ausrufen, würdig ist das Lamm, das geschlachtet ist. Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lobpreis zu nehmen. Gigantisch, ich finde es so erstaunlich. Jesus Christus ist auch im Himmel immer noch das Lamm Gottes. Und seine Würdigkeit, dass er würdig ist, ist direkt verknüpft damit, dass er bereit war, das Lamm zu werden. Ist direkt damit verknüpft, dass ihm die Ehre gebührt. Sehen wir in Philipper 2, er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Und genau darum hat Gott ihn erhöht und hat ihm den Namen gegeben, über allen Namen. Und was ich auch faszinierend finde, ist, dieser, ja, sag mal, Jesus ist der erste Märtyrer gewesen, oder?
Und dieses Martyrium, Zeugnis abzulegen und dafür bereit zu sein, sein Leben zu geben. Er ist der Erste, der den Teufel überwunden hat, indem er durch das Wort seines Bekenntnisses und durch das Blut des Sohnes, und er hat sein Leben nicht geliebt bis zum Tod. Er ist der Erste, der bereit war, sein Leben niederzulegen. Und er hat diese Krone, diese Herrlichkeit bekommen vom Vater und hat den Namen bekommen, der überall seinen Namen ist. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde ist und was auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, sogar die Fische, hört dich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und im Lamm, sei Lob und Ehre und Ruhm und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sagten Amen. Und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich glaube, wenn wir das lesen, dass für alle mehr Offenbarung vom Himmel gebrauchen können. Dass wir mehr davon gebrauchen können. Ich mache Mut, guckt euch das mal an auf YouTube. How great is our God? Eingeben, und dann musst du die richtige Version, und ich schicke euch einen Link. Ich kann euch einen Link schicken. Ihr müsst an einen Verteiler. Kannst du das übernehmen? Ja, nein, ich schick's an Waldemar. Ich schick's an Waldemar, ja? Er soll das an euch weiterschicken, den Link, dann ist es einfacher. Ja, genau. Dass wir einfach erfasst werden von Ehrfurcht, erfasst von der Herrlichkeit, und dass wir wie tot zu Boden fallen und dass wir aufstehen als neue Personen. Ich glaube, wenn ihr mal zu Jesaja 6 noch schaut, ich habe eigentlich ein bisschen andere Lehre geplant, aber schaut noch mal zu Jesaja 6. Ich glaube, dass wir alle uns danach ausstrecken wollen. Ich weiß, mir ist es passiert. Es geht nicht darum, sich jetzt nach Gefühlen, Gefühlsduselei oder sowas auszustrecken, sondern es geht darum, sich nach einer echten Offenbarung von Gott auszustrecken. Es ist nicht so wichtig, ob du ihn kribbeln hast oder sonst was, sondern es ist wichtig, dass du ihm, der da war und der da ist und der da kommt, dass du ihm begegnest, dass etwas in dir passiert. Ich glaube, das gibt es durch nichts anderes. Du kannst viele Predigten hören, aber eine Begegnung mit Jesus, alles ist anders. Jesaja, der hat auch so ein Erlebnis gehabt. Jesaja 6. Das fängt an ab Vers 1, ja. Er sah den Herrn. Also er hatte eine Vision. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich hatte noch nie eine Vision, dass ich das so klar wie auf einer Leinwand vor mir gesehen habe. Ich hatte noch nie eine Vision, aber ich hatte schon viele Offenbarungen der Herrlichkeit Gottes. Ich hatte schon viele Erlebnisse, wo Jesus mich mit seiner Liebe so berührt hat. Ich war einmal aber Doro dabei, da war ich in Indien, das ist ein erstaunliches Erlebnis. Da war ich in Indien und ich war elendig krank. Dass es mir vorne und hinten rauskam, weil wenn du dich im Inseln von dem Wasser dort ansteckst, wenn du das nicht gewohnt bist, diese Keime, du wirst richtig bitter sein. Ich weiß, Sarah Sophie, die ihr sagst, die war auch einmal mit uns als zweijähriges Kind in Indien, die hat auch ein Essen nicht vertragen, und dann ist sie 3 Wochen, ist sie mit Fieber und Durchfall krank gewesen, als einjähriges Kind, und das war richtig gefährlich, also. Wir haben dort viel beten gelernt in Indien, wir haben auch fasten gelernt. Auch wenn du nichts mehr essen kannst. Aber es war krass. Ich war in so einer Phase, wo ich sagte, Herr, ich bin hier, um zu predigen. Ich war wirklich dort, um zu predigen und Dienste zu tun. Und ich war todkrank. Also nicht todkrank, aber ich hatte dieses, also dass du einfach nur, die ist einfach furchtbar schlecht. Und ich sagte, Herr, rühre dich an, ich brauche dich. Und krass war, wir waren zu einer Beerdigungsfeier eingeladen und wir mussten sozusagen dem Vater eines anderen Pastors sozusagen die letzte Ehre erweisen. Und ich saß dort auf der Bank und ich konnte nicht mehr sitzen, ich musste wieder raus aufs Klo, weil, weiß ich nicht, 4-5 Mal draußen auf dem Klo den Durchfall loswerden. Und ich sagte, ja, so geht's nicht weiter, wie soll ich, weiß nicht, ob ich an dem gleichen Abend oder wann ich den Gedanken hatte zu predigen, wann mein Dienst war. Aber ich bin raus in hinter die Kirche und habe mich dort hingesetzt und habe gesagt, Gott, ich werde jetzt, Jesus, ich werde jetzt kommen und ich werde dich berühren. Du bist derselbe gestern, heute in Ewigkeit. Jesus, ich brauche dich jetzt. Das ist wahrscheinlich so einen Tag schon gelaufen gewesen, bei dieser Beerdigung war so dieser Höhepunkt. Und dann bin ich hinten hinter die Kirche und saß dort mit diesen Bauchschmerzen und hab gebetet, hab gesagt, Gott, berühre du mich. Und Gott ist manchmal etwas krass, aber ich hatte dieses Gebet zu gebeten und plötzlich machte einer Flash. Und hat mich wirklich berührt. Und die Reaktion meines Körpers war relativ krass, weil ich war total außer mir. Ich konnte nicht mehr klar denken, ich konnte nicht mehr Deutsch sprechen, ich konnte nur noch in Sprachen, in römischen Sprachen jubeln und irgendwas von mir geben und war von einer Sekunde zu anderen vollkommen trunken im Heiligen Geist und war ungefähr die nächsten, weiß ich nicht, 20 Minuten oder sowas. Ich weiß, es war richtig krass, habe ich so noch nie erlebt. Jesus hat mich geflasht mit seiner Herrlichkeit. Und ich weiß, ich bin von diesem inneren Urlaub wiedergekommen. Das Krasse war, Gott sagte so, was du wirklich brauchst, ist meine Gegenwart. Und nach 20 Minuten hat er seine Gegenwart weggenommen und dann war ich immer noch krank. Ich hab's nicht verstanden. Manche Dinge verstehst du nicht. Also letztes Jahr habe ich, 2008 habe ich einen Bandscheibenvorfall gekriegt. Letztes Jahr habe ich so viele Rückenschmerzen. Im Oktober konnte ich 2 Tage gar nicht laufen. Ich konnte nicht mehr alleine aufs Klo gehen. Kann man nicht allein auf Klo gehen. Und all die Jahre betest du das. Herr, du weißt, im letzten Jahr, im Jahr 2011, habe ich selber ein Buch rausgebracht. Das heißt, ich bin der Herr, der dich heilt. Gib ein Buch von mir bei Asaf, kannst du es bestellen. Kann ich sehr empfehlen. Und ich saß dann und sagte, Herr, das kann nicht sein. Du gibst ein Buch raus, ich bin der Herr, der dich heilt. Du liegst da und kannst nicht mehr laufen. Das kann doch nicht angehen. Manchmal verstehst du die Dinge nicht sofort. Mit meinem Rücken war es so, dass der Herr 20 Jahre gebraucht hat, die letzten 20 Jahre, wo ich Christ war, um mich wieder dazu zu bringen, dass ich ein bisschen Sport machen sollte. Ganz ehrlich. Ja, ich dachte mal, ein bisschen Fahrradfahren tut was. Und jetzt gehe ich seit Weihnachten wieder ins Fitnesscenter. Und es war wirklich so. Ich war früher Leistungssportler. Ich war Berliner Meister im Squash spielen, die ganze Zeit meiner Jugend, vom 12. Lebensjahr an, bis ich 18 war. Und dann habe ich Jesus kennengelernt und dann habe ich mit Sport aufgehört. Und dann habe ich 20 Jahre keinen Sport gemacht. Und dann gibt es diese einfache Lektion, wenn du für deinen Körper gar nichts tust, dann kannst du auch nicht viel erwarten. So. Und manchmal brauchen Pastoren es so richtig mit der Keule, so ungefähr, weißt du? Ich sage jetzt nicht, dass Gott mir die Rückenschmerzen gegeben hat, aber er hat gesagt, wenn du willst, dass du dauerhaft gesund bist, musst du auch deinen Körper gut behandeln. Amen? Wenn du dauerhaft gesund sein willst, musst du deinen Körper gut behandeln, du musst dich auch gesund ernähren. Einigermaßen gesund, ich sage jetzt nicht mit Biokultur hier anfangen. Damals in Indien habe ich eins verstanden. Herr, deine Gegenwart ist noch kostbarer als alles andere. Deine Gegenwart. 20 Minuten mal in der Gegenwart Gottes sein. Ich weiß, dort passiert etwas. Du brauchst es, erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist. Amen. Du brauchst das. Du brauchst das auch immer wieder. Wir brauchen das, weil es nicht durch Heer und nicht durch Kraft geschieht, sondern nur durch seinen Geist. Amen. Jetzt lese ich das noch, und wir lesen das nochmal. Jesaja 6. Nun lese das mal auf Russisch laut, klar und deutlich. Wer kann das? Für die russisch sprechende Bevölkerung unter uns. Jesaja 6 von Vers 1 bis zu Vers 8.
Сказал, вот это послужит,
Amen. Kennt ihr das Lied Majesty? Majesty? Bekannt? Also unter den Jüngern? Majesty, your grace has found me just as I am. Da ist vieles drin aus dieser Stelle, die zweite Strophe. Geheiligt durch das Feuer in mir. Ich glaube, wir können diese Offenbarung, die Jesaja erlebt hat, er sieht den Herrn hoch erhoben. Wir können auch so beten und sagen, Gott, lass mich dich sehen, auch in deiner Kraft und deiner Herrlichkeit. Lass mich dich sehen auf deinem Thron in deiner Herrlichkeit. Und wir können auch beten, Herr, lass mich auch meine eigene Verlorenheit erkennen, wie Jesaja das erkennt. Ich glaube, wenn wir seine Herrlichkeit, seine Schönheit sehen, wenn du nochmal dieses Bild hast, 100 Millionen Engel, und alle fallen nieder vor Jesus. Ich glaube ganz ehrlich, wenn ich so manchen Lobpreisgottesdienst in der Gemeinde anschaue und sehe dann die Nebenchristen da sitzen, wenn du diesen Nebenchristen mal kurz wups in diese Atmosphäre reinsetzen würdest, mitten unter den 100 Millionen Engeln, die voller Kraft Gott annehmen, dann würde sich ziemlich peinlich vorkommen, dass er da gerade so sitzt. Ja, würdig ist das Land. Es fehlt eine Offenbarung, weißt du? Aber wenn du mitten in dieser Menge bist von Engeln und du weißt, das ist die himmlische Realität bei Tag und bei Nacht. Bei Tag und bei Nacht. Die Engel, die vier lebendigen Wesen, bei Tag und bei Nacht wird vor seinem Thron gesagt, heilig, heilig. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. 24-7, dieses 24-7-Gebet läuft ja. Es läuft ja im Himmel. Und wenn wir etwas mehr Offenbarung kriegen davon, mit wem wir es zu tun haben, dann wird unsere Reaktion sich ändern. Und das brauchen wir alle. Ich möchte mehr in dieser Realität leben. Ich möchte mehr in dieser Realität leben, dass ich diese Herrlichkeit, diese Würdigkeit Jesus sehe, dass ich ihn vor Augen habe. Ich möchte das auch bei mir zu Hause. Und ich weiß, da wird etwas freigesetzt, wenn wir die Atmosphäre des Himmels bei uns zu Hause freisetzen, wenn wir ihn anbeten im Geist in der Wahrheit. Wir haben das immer wieder erlebt. Durch wahre Anbetung bei dir zu Hause öffnet sich ein Fenster im Himmel. Und da wird eine Leiter zum Himmel gebaut und da passiert genau das, was im Haus von Obed-Edom geschehen ist. Wenn die Bundeslade bei dir zu Hause auch ist, wenn die Herrlichkeit Gottes bei dir zu Hause ist, dann kommt der Segen ganz von alleine. Amen. Und es ist so viel schöner, ein wahrer Anbeter zu sein und zu sagen, mein Business ist, dass ich mich in Gott verliebe jeden Tag, ne? Als dass ich rumlaufe und immer sage, Pastor, bitte für mich, dass der Fluch von mir genommen wird. Pastor, bitte für mich, dass dieses Wehwehchen geht. Pastor, bitte für mich, dass ich dort eine bessere Arbeitsstelle kriege. Weißt du, das ist so armselig für Könige und Priester. Das ist so armselig. Weil du bist berufen als Teilhaber seiner himmlischen Herrlichkeit. In Hebräer werden wir genannt Teilhaber der himmlischen Berufung. Wir, ich lenke euren Blick noch einmal zurück zu Offenbarung 5, Vers 10. Seid ihr eigentlich hier lange Predigten gewohnt oder kurze? Lange, weil immer predigt auch lange, ja? Was? 3,5 Stunden? Hat er das schon mal gebracht?
Ja.
Standard? Ja. Okay, also ich bin jetzt gerade noch so mitten bei Kurz, unter Kurz auf meine Predigt, oder? Vorwort. Hey man, du hast Humor mit deinem Vater. Halleluja. Vorwort. Okay. Aber die Russen haben wahrscheinlich einen anderen Magen, geistigen Magen als die Deutschen. Also, ich sag euch, die deutschen Gemeinden manchmal, die sind das Fastfood gewohnt, ja. Wirklich. Ist der Burger bald fertig? Pommes, komm, wir gehen wieder. McDrive. Kann man im Gottesdienst einfach so kurz hinten aushalten? Wir beten vom Fenster mit an. Lord of Mercy. Jesus. Okay, Offenbarung 5. Vers 9 und 10, da wird etwas ausgesagt über Jesus. Du bist würdig, das Buch zu nehmen, seine Siegel zu öffnen. Und dann heißt es, denn du hast uns oder auch sie für Gott erkauft, denn und hast für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm und jeder Sprache und Volk und Nation. Und jetzt kommt Vers 10. Und da siehst du, warum hat Jesus sein Leben hingegeben? Ich finde das so wichtig, wenn wir schauen, was die Bibel sagt, wofür hat Jesus sein Leben hingegeben? Wofür ist er gekommen? Wofür ist er gekommen? Er sagt zum Beispiel, ich bin auf die Erde gekommen, ich bin gekommen, um ein Feuer anzuzünden. Was wollte ich lieber, als dass es schon brennt? Gibt eine Stelle in Lukas 12, ist das meine ich, wo er sagt, ich bin gekommen, muss jetzt nicht aufrufen, lass mal da. Ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich bin gekommen als Arzt für die Kranken. Ich bin gekommen, um mein Leben als Lösegeld hinzugeben für viele. Und dann sagt er, ich bin gekommen, damit sie ein Leben haben. Und es im Überfluss haben. So wichtig wahrzunehmen, wofür ist Jesus gestorben? Ich denke mal, Herr, Jesus ist nicht gestorben, damit ein paar Leute sich dann Christen nennen. Und sagen, ja, ich bin auch Christ. Er ist nicht gekommen, damit ein paar Leute sagen, wir gründen jetzt eine Gemeinde und wir versammeln uns einmal die Woche. Nur so nebenbei in Klammern. Jesus, das ganze Neue Testament, nur mal zum Nachdenken, Hausaufgabe, weist die Gläubigen kein einziges Mal darauf hin, einmal die Woche zum Gottesdienst zu kommen. Das Neue Testament redet ausschließlich davon, dass diese Sache mit Gott eine radikale, hundertprozentige Angelegenheit ist, die jeden Tag deines Lebens betrifft. Wer mir nachfolgen will, folge mir nachträglich. Verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf jeden Tag. Ich finde es so interessant zu hören, was hat Jesus gesagt. Jesus hat nie gesagt, ich bin gekommen, um eine Gemeinde zu erwecken und ich bitte euch, geht einmal die Woche zur Versammlung und der Rest, der kommt dann schon in Ordnung. Nicht, sondern er sagte, von mir nachfolgen, nimm sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Mir. Jesus ist unser guter Hirte. Und an dieser Stelle sehen wir, du hast sie unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht. Und dieses Stichwort König und Priester, wenn wir diese herrliche Anbetung sehen, was wir da gelesen haben, glaube ich, hier sehen wir das Herz Jesu, warum ist er gekommen? Er hat für Gott erkauft, aus jedem Stamm, aus jeder Nation, aus Russland, aus der Türkei, aus Deutschland, bis an die Ende der Erde, hat er für Gott erkauft. Er war bereit, sein Blut zu geben und den Preis zu bezahlen, nicht damit sie Knechte sind, sondern damit sie Könige und Priester sind. Jesus hat sein Blut dafür vergossen, damit du ein König und ein Priester bist. Das ist eine zweifache Berufung, König und Priester. Ich glaube, der König, das ist der, der regiert, der herrscht. König zu sein bedeutet, dass Gott uns daran teilhaben lassen will, seine Herrschaft zu etablieren auf der Erde. Und jetzt könntest du ja denken, weil das in Offenbarung 5 steht, dass das der Himmel ist. Das gilt dann für den Himmel. Das gilt für das tausendjährige Reich. Das ist zum Teil auch richtig. Aber ich möchte, dass ihr versteht, dass von Anfang an dieses Gottes Plan war, dass er ein Volk haben wollte von Königen und Priestern, von Anfang an. Und dann nehme ich euch noch mit zu zwei oder drei Bibelstellen. Einmal in 2. Mose 19. In 2. Mose 19, Vers 6. Wusst du es mal dran? 2. Mose 19, Vers 6. Da sehen wir, das war der erste Versuch. Das war sozusagen Plan A und dieser Plan A ist gescheitert. Aber von Anfang an hat Gott Mose gerufen und hat gesagt, Mose, heraus aus der Knechtschaft, ich bin der Herr, euer Gott, der aus euch der Knechtschaft erlöst. Ich will euch aus der Knechtschaft herausholen und dann, wenn ich euch befreit habe, erkauft habe aus der Hand des Pharao, dann will ich, dass ihr ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation seid. Gott wollte ein ganzes Königreich von einer kompletten Nation, die alle Priester und Könige sind. Komplette Nation. Und kurze Zeit später fällt dann das erste Mal die Entscheidung in eine andere Richtung. Dass Gott sagt, das ganze Volk soll sich heiligen und sie sollen zum Berg raufkommen. Dann sagen sie, nee, Mose, bitte wohl nicht. Geh du für uns. Und dann haben sie das Priestertum abgelehnt. Sie haben gesagt, rede du mit Gott, wir wollen nicht persönlich mit ihm reden. Das könnte uns nämlich unsere Fleischlichkeit kosten. Und ich sehe die gleiche Tendenz wieder. Jeder von euch eigentlich weiß, je dichter du an Gott rankommst, desto mehr wird dein Fleisch verbrennen. Amen. Und eigentlich will ich euch mitmachen. Hört doch auf, zu versuchen, ein bisschen fromm zu sein. Hört doch auf damit, dass ihr versucht, nicht so ganz negativ aufzufallen und einigermaßen das christliche Leben auf die Reihe zu kriegen. Und nehmt doch diese Berufung an. Nimm doch diese Berufung an, dass du ein Priester und ein König sein darfst. Wenn du herausfindest, was das eigentlich bedeutet. Die zweite Stelle, die es belegt, 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9. 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 9. 1. Petrus 2, 9. Für den Petrus war das Realität. Und ich glaube, dass die Christen damals das wirklich die erste Zeit lang echt gerafft hatten. Damals, ich glaube wirklich, sie hatten das begriffen. Ich glaube, wir haben es leider weitestgehend wieder verloren. Aber ich denke mir so, ganz ehrlich, wenn ich stelle mir vor, dieser Diakon Philippus in der Apostelgeschichte 8, der ging nach Samaria, dann predigt er das Evangelium und dann heißt es, da werden die ganzen Gelähmten geheilt. Da sprechen die ganzen Taubstummen wieder. Die Dämonisierten werden alle befreit. Und lauter außergewöhnliche Wunder passieren. So dass der oberste Magier dieses Ortes sagt, das ist so krass, diese Kraft, die hier wirkt, das muss ich unbedingt haben. Wenn ich solche Sachen lese, dann denke ich immer, Herr, hatten die irgendwie ein anderes Evangelium? Ich glaube, sie hatten den gleichen Jesus, aber sie hatten mehr Offenbarung. Sie hatten mehr Offenbarung. Dann denke ich, wenn du den Petrusbrief liest, der sagt, zweiten
Kapitel von Petrus ist es, glaube ich. Ich muss mal kurz schauen.
Nee, es muss im ersten sein. Darüber freut ihr euch jetzt? Genau. Macht doch mal Vers 6, 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 6 bis 8. 6 bis 8. Kannst du alle drei Verse dran machen? Geht immer nur einer. Achso. Worin ihr frohlockt, die jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, betrübt seid durch mancherlei Versuchungen, auf dass die Bewährung eures Glaubens viel köstlicher als die des Goldes, das vergeht, aber durch Feuer erprobt wird, erfunden werde, zu Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Und jetzt kommt's. Welchen ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, liebt. An welchen glaubend, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude frohlockt. Als ich den Vers mal gefunden habe, habe ich gedacht, Petrus hat nicht an so eine müde Pfingstgemeinde hier im 21. Jahrhundert geschrieben, sondern der schrieb einen Brief und der wusste, Christen sind diese Leute, die mit unaussprechlicher, verherrlichter Freude frohlocken über ihren Retter. Das waren Leute, die crazy waren. Die waren absolut geflasht von der Güte Gottes, weißt du? Die waren richtig breit, deswegen glaube ich, wurden die damals Christen genannt, Gesalbte, weil die Leute haben gesagt, das sind sie, die haben so eine kleine Marke, die haben immer nur so ein breites Lächeln auf dem Gesicht. Und dann verbrennt man sie sogar auf dem Schalter auf und die lachen immer noch, weißt du? Nur, das ist krass, wir haben diese Zeugnisse von Leuten, die umgebracht worden sind. Das waren die ersten Erfahrungen mit Christen. Stephanus wird gesteinigt, das waren die Christen. Die haben nur eine Macke. Du schwörst Steine, der sagt, oh, ich sehe den Himmel offen, Halleluja! Das ist, ich meine, krass, oder? Das ist krass. Was für eine Offenbarung sie von Gott haben. Und diese Offenbarung war so normal, das ist was für mich frappierend ist, dass Petrus nicht vor Ort ist, sondern dass er einen Brief schreiben kann und sagt, das ist ja Fakt, also es ist Common Sense. Common Sense ist so, also ich rede hier von Jesus, den kennt ihr ja, das ist der, über den ihr so mit unaussprechlicher, verherrlichter Freude frohlockt. Also das waren diese Lobpreisgottesdienste. Und deswegen denke ich, wir können davon ausgehen, dass das Standard war, jetzt kannst du nochmal so zu 2 Vers 9 gehen, dass er sagen kann, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Ein 2 Vers 9, ja. Nee, 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch berufen hat aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Er hat uns rausgerufen aus der Finsternis, er hat uns erkauft mit seinem Blut und das Ziel von der ganzen Sache war, dass wir Könige und Priester werden. Könige und Priester. Wenn wir das heute mitnehmen, dass wir nicht zu einem Leben von Gleichgültigkeit berufen sind, sondern zu einem außergewöhnlichen Dasein. Diese Stellen belegen, die ich jetzt genannt habe, dass es schon immer Gottes Absicht war, schon mit dem Volk Israel, dass Gott dann Jesus gesandt hat, um uns zu erkaufen und zu erlösen. Und das, was sein Herzensanliegen war, diese Nation wirklich hervorzubringen. Und diese Nation, das ist der Leib Jesu, das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Und in dieser Nation gilt, was auch in Jesaja so verheißen ist, der Kleinste ist wie David. Kennt diese Stellen? Und der Größte wie Tausende oder sowas. Also gibt es so mehrere Stellen, wo das angekündigt wird. Jesus selbst sagt es, ich glaube, das können wir auch nochmal anschauen, Matthäus 11. In Matthäus 11 sagt Jesus im Vers 11. Ich glaube, nur so ist es zu verstehen. Guckt euch mal diesen Vers an. Wahrlich, ich sage euch, unter den von einer Frau geborenen, würde man heute sagen, ist kein größerer aufgestanden als Johannes der Täufer. Der Kleinste aber im Reich der Himmel ist größer als er. Bist du heute einer der Kleinsten im Reich der Himmel? Bist du da? Bist du schon angekommen im Reich der Himmel? Bist du versetzt worden? Wenn du Jesus angenommen hast, dann hat Gott dich versetzt aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Und dann bist du im Reich der Himmel. Dann bist du in dem Machtbereich, wo Gott König ist. Wenn du Gott zu deinem König gemacht hast. Und selbst wenn du nur der Allerkleinste bist, sagt die Bibel, da liegt eine größere Herrlichkeit und Berufung auf dir als auf Johannes den Täufer. Wenn ich selbst sowas sage, dann merke ich, wir haben so wenig davon Offenbarung. Wir schauen so gerne, wir vergöttern gerne die Propheten. Und Jesus sagt, aber ihr seid die, die die Gräber der Propheten pflegen. Und damit seid ihr euren Vätern gleich, die sie umgebracht haben. Wir sollen nicht zu denen gehören, die Ahnenkult, christlichen Ahnenkult betreiben, sondern wir sollen es sein, diese Nation. Amen?
Das ist wirklich, wovon wir wegkommen sollen. Und das ist ein geistiger Kampf, dass wir wegkommen von diesem, oh, der gesalbte Mann Gottes, oh, der tolle Prediger. Und dass Gott sagt, nein, du bist ein König, du bist ein Priester. Du bist ein Priester. Gerade wenn man aus dem katholischen Bereich kommt, ne? Da ist ja dann so weit fortgeschritten, dass die normalen Gläubigen nicht mehr vom Kelch trinken dürfen. Aber in den Pfingstgemeinden ist nicht viel besser. In den Pfingstgemeinden dürfen nur die ordinierten Gesalbten das Abendmahl austeilen, weil die einfachen Gläubigen könnten zu unheilig sein. Ne? Wo kommt das denn her? Wenn du ein Priester bist, ja? Du bist ein König. Jesus hat jeden einzelnen von uns zu Königen und Priestern gemacht. Die Frage ist, glaube ich, wirklich erstmal an dich ganz persönlich. Nimmst du die Berufung an? Aber du sagst Gott, wenn du mich dazu berufen hast, dann will ich ja sagen. Und dann ist nicht mehr wichtig, ob andere Leute dir diese Königswürde auch darbringen, sondern es ist wichtig, dass du verstehst, Gott hat dich berufen, ein Priester zu sein, ein König zu sein. Was heißt das, König zu sein, heißt, dass du seine Herrschaft ausbreitest, dass du mit ihm regierst. Das steht in Römer 5, Vers 17, wenn es interessiert, dass wir mit Jesus in unserem Leben herrschen sollen. Diejenigen, die den Überfluss der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen haben, das sind die verlorenen Söhne, die aus dem Dreck nach Hause gekommen sind und dann eingekleidet worden sind mit dem besten Gewand. Und das ist das Königsgewand. Und mit dem Ring der Autorität. Das ist die Königswürde. Das sind die verlorenen Söhne und Töchter, die nach Hause gekommen sind und dann annehmen und sagen, krass, mein Vater ist so gut, dass er jetzt nicht nur will, dass ich Knecht bin auf der untersten Etage in seinem Haus, sondern ich darf Sohn und Tochter sein. Amen. Das ist Gnade. Der Papst geht an die Decke. Kann doch nicht sein, ja? Aber du hast diese Kleider, du sagst, so gut ist mein Vater. Warum? Weil Jesus dafür bezahlt hat. Das Blut von Jesus ist dafür geflossen. Er hat sein Blut dafür vergossen, um dich mit einem Opfer für immer vollkommen zu machen. Wirf mal Hebräer 10, 14 dran. Und da geht das rüber in den priesterlichen Dienst. Ich glaube, diese beiden königliches Priestertum, das hängt ja ganz dicht zusammen. Also diese Berufung verstehst du, bist ein Königskind. Und weil du Königskind bist und Sohn und Tochter bist, bist du auch berufen zur Gemeinschaft. Und echter priesterlicher Dienst heißt, du bist berufen, in der Gegenwart Gottes zu sein. Du bist berufen, mit Gott eine Herzensbeziehung zu haben. Du bist berufen, das Herz des Vaters zu kennen. Mit einem Opfer hat er auf immer da vollkommen gemacht, die geheiligt werden. Das ist eine Wahrheit des Neuen Testamentes. Das Neue Testament nennt jeden Gläubigen einen Heiligen. Wenn du das noch nie gesagt hast, dann sagt man heute zu dir, ich bin ein Heiliger. Ich bin ein Heiliger. Versuch es mal. Wenn du Jesus Christus angenommen hast und an sein Opfer glaubst, dieses Opfer, was er auf Golgatha gebracht hat, dann rechtfertigt dich der Glaube. Und dann bist du für Gott ausgesondert. Ein Heiliger ist nicht nur Mutter Teresa. Ein Heiliger ist ein Gläubiger. Das ist das. Einer, der glaubt an das Blut von Jesus und der gewaschen worden ist im Blut von Jesus. Und das ist so befreiend. Da geht es nicht um das, was wir tun. Da geht es um das, was wir sind. Wir sind gerecht gemacht. Wir sind von neuem geboren. Wir sind gewaschen im Blut des Lammes. Und ich glaube, ich habe so ein ganz praktisches Bild bekommen. Wie können wir das besser verstehen? Ich habe mich erinnert an meine eigene Hochzeit. Stell dir mal vor, es ist der Tag deiner Hochzeit. Und egal, ob du ein Bräutigam oder Braut, du ziehst dieses normaler Umschluss des Kleidern, oder? Am Tag deiner Hochzeit, du ziehst dein bestes Kleid an. Du hast es lange, lange vorbereitet, du hast es lange geplant. Und du heiratest meinetwegen um 12 Uhr mittags. Und
Das ist 9 Uhr und du hast dich vor. Du fängst eigentlich vorzubereiten, du machst die Frisuren, machst alles. Und dann ist es 10 und du bist aufgeregt. Wer von euch hat schon geheiratet in jüngster Zeit? Also, du bist ein bisschen aufgeregt, oder? Du bist ein bisschen aufgeregt, du denkst, habe ich an alles gedacht, habe ich alles geplant, wo sind die Ringe, was sollte ich nochmal sagen, was sagt der Pastor, was sage ich, so. Und wie sehe ich aus? Und dann um 10:30 Uhr, kurz vor dem Losgehen, weil du ins Auto musst, kommt dieses flaue Gefühl in deinen Magen und du denkst, ey, ich habe heute Morgen überhaupt nicht geschafft zu frühstücken, aber ich sollte lieber noch mal irgendwas essen, weil nicht, dass ich um 12 Uhr sitze und halb ohnmächtig wäre für Hunger oder sowas. Und du sagst, komm, ich schmier mir noch schnell ein Marmeladenbrot. Und dann schmierst du dieses Marmeladenbrot und du machst rote Kirschmarmelade drauf, weil du die besonders gerne machst. Und dann habe ich gefragt, du bist diese Braut und hast das beste Kleid an. Und dann sieh mal dieses Bild, wie willst du dieses Marmeladenbrot essen? Also ich stelle es ungefähr so vor. Du wirst zu 100% sicherstellen, dass du jetzt nicht mit einem Kirschmarmeladenfleck auf deinem Hochzeitskleid enden wirst, richtig? Das heißt, dein Verhalten, wie du mit deinem weißen Kleid umgehst, wie du mit dir umgehst, hat unmittelbar damit was zu tun, auf welchem Weg bist du gerade? In welchem Bewusstsein lebst du gerade? In dem Moment, wo du nur eingeladener Gast bist, schon zu der Hochzeit, ist schon was ganz anderes. Aber wenn du begreifst, du bist die Braut, es geht um dich. Dieses ganze Buch hier dreht sich um dich. Dieses ganze Universum, diese ganze Hochzeit, dieses Hochzeitsfest, was Jesus plant und der Himmel plant, da geht es um dich. Du sollst dabei sein. Und ich sage mir, Herr, ich will nicht nur einer von denen sein, die irgendwo zu spät aufkreuzen bei der Hochzeit, sondern ich möchte einer sein, der mit Jesus tanzen darf. Bei dieser Hochzeit. Einer von denen, die mit Jesus tanzen darf, die Braut Jesu. Die Braut Jesu. Und wenn du diese Vision hast, ich bin vollkommen gemacht. Er hat mir ein königliches Priestergewand angezogen. Das ist geschehen. Das hat er getan, spätestens wenn du dich hast taufen lassen. Bei deiner Taufe hat er dir dieses Gewand angezogen. Und wisst ihr, noch ein Baustein fehlt jetzt. Und der ist gar nicht so leicht zu kriegen. Weil Gott ist ein Tag für 1000 Jahre. 1000 Jahre wie ein Tag. Ich habe mir so gedacht, dieses Leben, was du lebst, dieses Leben, diese 70 oder 80 oder 90 Jahre, die sind nur dieser Vormittag. Die sind nur dieser Vormittag auf dem Weg zur Hochzeit. Wenn wir das begreifen wollen, dass wir auf dem Weg zur Hochzeit sind, ja, und dass wir auf dem Weg zur Hochzeit noch die Berufung haben, möglichst viele Leute mitzunehmen zu dieser Feier und selber in einem Zustand anzukommen, dass wir gut mitfeiern können. Ja, mit dieser Vision und mit diesem Blick, wow, ich bin zur Hochzeit eingeladen, ich bin zur Hochzeit eingeladen, ich bin zur Hochzeit eingeladen. Wenn das unser ganzes Denken und sein ausgefüllt haben könnte, darum dürfen wir beten. Dass diese Erwartung des Herrn, dass das in uns ist, und das ist Gnade, glaube ich, das ist seid brennend im Geist, seid wachsam, seid nüchtern, wachet und betet, damit ihr nicht in eure Richtung fallt. Ja, das ist dieses Wachsamsein, dass wir merken, hey, es ist wirklich so, Jesus kann morgen wiederkommen. Morgen kann die Hochzeit sein. Und ich glaube, es ist so kostbar, wenn wir verstehen, Jesus bezieht uns in diesen priesterlichen Dienst ein, wenn du von Hebräer 10 dann zu Vers 22 gehst. Er macht dich vollkommen, er gibt dir eigentlich die Würde wie den Hohepriester damals. Nur der Hohepriester, damals war das der allerwichtigste Mann im ganzen Volk Israel. Er hatte die größte Würde, vielleicht, nee, also noch vor dem König wahrscheinlich. Und jetzt hast du diese priesterliche Würde bekommen. Meister, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigen Herzen. Nee, wir brauchen noch fast 19, Entschuldigung. Da wir nun Brüder Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut von Jesus. Das heißt, wir haben den freien Weg gebahnt bekommen. Auf dem neuen und lebendigen Wege, welchen er uns eingeweiht hat durch den Vorhang hin. Was ist das? Ungefähr 1905, okay. Ja, schon mehr als 100 Jahre alt. Ich lese es nochmal in Deutsch. Da wir nun wieder Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, welchen er uns eröffnet hat durch das Blut von Jesus.
Wir haben einen neuen,
lebendigen Weg in das Heiligtum. Den hat Jesus geebnet durch den Tod am Kreuz. Den er uns als einen neuen und lebendigen Weg durch den zerrissenen Vorhang, das heißt durch seinen Leib, bereitet hat. Und einen großen Priester über das Haus Gottes haben. Jetzt nochmal, um den Text richtig zu verstehen. Weil wir diesen Priester haben und weil wir Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum und weil wir diesen neuen lebendigen Weg haben, deshalb lasst uns, so könnte man weiter sagen, Vers 22, so lasst uns hinzutreten. Er sagt, weil das alles da ist, das Blut von Jesus, was uns vollkommen gemacht hat, der neue Weg, die offene Tür, weil die Tür offen ist, deshalb lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen. In der vollen Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Und wisst ihr, mir ist klar geworden, du wirst in das Heiligtum nur hineingehen, wenn du diese volle Gewissheit des Glaubens hast. Ich stelle mir das Heiligtum manchmal gerne so vor, weil ich als Kind, ich glaube als 11-jähriger Junge, war ich mal am Buckingham Palace in London. Wenn du direkt vor dem Buckingham Palace in London bist, das ist ein gigantisch weite englischer Rasen. Und dann kommt ein riesiger Zaun, das ist ungefähr, weiß ich nicht, vielleicht 100 Meter. Und dann ist dieser Weg, dann kommt ein riesiger Zaun mit solchen großen Pickern und davor dieses eine Wachhäuschen. Dieses riesige Tor vor dem Zaun und dann dieser englische Soldat mit dieser großen Mütze, der dann den ganzen Tag da stehen muss und sich wohl alle 15 Minuten umdrehen da muss oder... Und dann sind da Mengen von Touristen. Und sie stehen alle vor diesem riesigen Zaun, ja, vor der Wache und gucken zum Buckingham Palace, wo die englische Königin residiert. Und dann sehe ich vor meinem inneren Auge, da kommt ein kleiner Junge. Und dieser kleine Junge, der geht einfach lächelnd an der Wache vorbei, die Tür öffnet sich und geht diesen 100 Meter langen Weg runter. Und alle Leute kommen und sagen, was macht der denn? Das kann doch nicht angehen. Und dieser kleine Junge ist der Enkel von der Königin, weißt du, so als Beispiel. Ne? Und so sehe ich, dass das himmlische Heiligtum, so ist wie dieser Buckingham Palace, und du siehst diese Wachen, du siehst diese Engel, du siehst diese Größe, du siehst diese Herrlichkeit, und wenn du nicht weißt, dass du die Königswürde und die Priesterwürde verliehen bekommen hast, dann wirst du draußen stehen bleiben und wirst sagen, oh, wie wunderbar ist dieser Palast. Oh, wie schön, dass Waldemar so toll beten kann. Oh, wie schön, dass der Pastor so toll beten kann. Und was du eigentlich machst, ist, du bleibst draußen. Oh, wie toll, was für einen tollen Pastor. Oh, ich gehe zu einem Benny Hinn Gottesdienst, für einen Benny Hinn für mich, wenn Reinhard Bonke für mich betet. Und wisst ihr, Jesus ehrt Glauben. Ich sage ganz ehrlich, die größten Heilungen und Wunder habe ich ganz allein mit Jesus erlebt. Er hat Glauben. Ich bin selbst mal geheilt worden von 17 schmerzhaften Hühnern, oder waren es 12? 12 oder 17 an meinem linken Fuß, am Fußbein, sodass jeder Schritt mir weht hat. Und ich bin zu Jesus gegangen und gesagt, Jesus, du bist derselbe, heile mich. Halbe Stunde gebetet, 6 Uhr morgens, und plötzlich sagt er, du bist geheilt. Wenn wir uns ausstrecken und glauben, lass uns hinzutreten. Ist die Einladung, kommt doch, der Weg zum Heiligtum ist frei, aber du entscheidest, will ich da rein. Du entscheidest, will ich Gott erkennen, wie er wirklich ist. Ich glaube, hier ist heute Morgen die Einladung, die Einladung, dass wir diesen königlichen und priesterlichen Dienst annehmen. Und dafür würde ich gerne nochmal beten jetzt, dass wir nochmal aufstehen. Und wir machen auch einen Altarruf. Vielleicht können einige mehr. Ich gehe nochmal ins Keyboard. Wir singen nochmal ein Lied. Und ihr dürft nach vorne kommen und dürft euch freiwillig melden, sagen, ich mache mal Schritte hier nach vorne. Ich will kommen und ich will das zu einem täglichen Ding machen in meinem Leben. Dass ich als König und Priester lebe. Dass ich mehr sehe von der Herrlichkeit Gottes, von der wahren Anbetung. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Lass uns noch beten, dass der Herr seine Gemeinde hier in dieser Stadt Berlin herrlich macht. Nicht nur diese Gemeinde hier, sondern alle Gemeinden und Versammlungen in dieser Stadt, dass er diese Stadt Berlin wieder mit seiner Herrlichkeit heimsucht, dass dort ein großer Lobpreis aufsteigt, dass sie ein starkes Volk versammelt von Königen und Priestern, dass dieses Volk von Königen und Priestern auch aufsteht hier in unserem Land Deutschland. Gott, dafür beten wir, dass dein Volk seine Berufung anerkennt. Gott, dass deine Kinder erfasst werden, ganz neu von deinem Geist, von deiner Klarheit, von deiner Liebe, dass die Herzen in Brand gesetzt werden. Vater, ich will auch beten hier für diese Gemeinde noch, für Bruder Waldemar, Vater, und den ganzen Dienst hier, Gott, dass du zurüstest, dass du ausrüstest mit deiner Herrlichkeit, dass du kommst mit deinen Engeln, dass du diese Versammlung hier segnest, Jesus, diese Gemeinschaft hier, dass du kommst mit deiner Herrlichkeit und mit Lobpreis. Gott, wir rufen mehr Anbeter noch, mehr russische Geschwister und deutsche Geschwister. Gott, dass sie hier in diesem Ort deinen Namen groß machen, groß. Groß ist dein Name und sehr zu loben, Gott. Groß ist deine Herrlichkeit. So groß ist der Herr. Und der Spott der König und singe nur den und heißen wir so groß, so groß ist er. So groß ist er. Sing mit mir so groß, so groß ist er. Und heißen wir so groß. So groß ist Thank you.
Halleluja, ich habe so gemeint, wir sollen einfach noch ein Opfer zusammenlegen heute zur Herrlichkeit der Gemeinde Jesu in dieser Stadt. Dass wir heute hier ein Opfer sammeln, ich weiß nicht, ob ihr das regelmäßig macht, hier im Gottesdienst schon, aber dass wir heute dieses Opfer jetzt sammeln und sagen, damit soll wirklich die Herrlichkeit Gottes sichtbar und groß gemacht werden. Wir wollen, dass das schönste Lobpreis, die besten Musiker, das herrlichste Equipment hier in Berlin einfach Raum bekommt, dass Gott Musiker, Lobpreiser erweckt und sendet. Halleluja, Jesus. Halleluja. Wollt ihr dabei sein, dass wir das machen? Habt ihr was zum Opfer sammeln? Zum Eier. Gut, Halleluja, Jesus. Lass uns das zur Ehre seines Namens tun. Halleluja, Jesus. Glory God, glory God, glory God. Wir wollen dich ehren, Herr, mit diesem Opfer, Gott. Wir wollen dich ehren, Herr.
Hallo?
Wir wollen dich ehren, Gott, mit allem, was wir haben, mit allem, was wir sind, Gott. Wir wollen dich ehren.
Wir wollen dich ehren, Herr. Wir
wollen dich ehren,
Herr.
Halleluja. Wer kein Geld mehr hat, der darf einfach so beten dafür. Robert, wer nichts mehr hat, der darf trotzdem im Glauben beten. Herr, mach deine Herrlichkeit groß. Alles schon in Gottesdienst reingetan.
Даже те, у кого, может, ничего нету, чтобы верили, что у вас будет возможность дать это в будущем.
Danke. Halleluja. Wir singen noch zum Abschluss ein tolles Lied für euch, was ihr euch auch mal aneignen müsst in der Gemeinde, weil es so ermutigend ist, ja? Was ihr zu sein, Wunder können sehen, du bist allmächtig, du Licht scheint im dunkelsten Nacht, Amen mit Hoffnung gedacht, du bist allmächtig, du allein. Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker, Gott, du schießt uns alles an, Gott, unser Helfer, stärker mit deinem Schubi. Was ist so weit? Wunder können sehen, du bist allmächtig, du allein. Ich suche dunkles Nacht, Arme mit Hoffnung wieder, du bist allmächtig, du allein. Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker, Gott, du stehst höher als alles andere, Gott, unser Helfer, stärker und freier zu werden. Got you the space, got you the shake, got you the space, got you the head, shake and fire, so this. Was
Und steht uns Gott zur Seite, uns kann uns jemals hindern. Und steht uns Gott zur Seite, wer kann uns widerstehen? Und steht uns Gott zur Seite, was kann uns jemals hindern? Und steht uns Gott zur Seite, wer kann uns widerstehen? Und Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker, Gott, du stehst höher als alles andere. Gott, unser Helfer, stärker du weißt, du bist. Nur du, Gott, du bist größer, Gott, du bist stärker, Gott, du stehst höher als alles andere. Gott, unser Helfer, stärker du weißt, du bist.
Hallelujah. Yes,